Kapitel 2. Irrfahrt durch Deutschland. Aufreizend langsam rollt der Fluchtwagen von der Auffahrt der Bank. Rösner scheint es nicht eilig zu haben. Statt Gladbeck auf dem schnellsten Weg zu verlassen, naht er die Fahnder, fährt kreuz und quer. Die Polizei hat den Plan, die Täter mit ausreichend Abstand zu verfolgen. Die Hoffnung, irgendwann würden sie ihre Geiseln freilassen. An Ausfallstraßen und in benachbarten Städten sind Spezialkräfte postiert. Die Polizei lauert auf ihre Chance. Doch Rösner ist unberechenbar. Das Angebot der Polizei, am Nachmittag Essen in die Bank zu bringen, wird abgelehnt. Zu groß ist die Angst, vergiftet oder betäubt zu werden. Und so nagen Hunger, Durst und Müdigkeit unter den eng anliegenden Gesichtsmasken immer mehr am Nervenkostüm der Täter. Ihr dringlichster Wunsch? Bier, um die aufputschende Wirkung der Vesparax-Tabletten zu verstärken. An zweiter Stelle Essen. Und schließlich drittens ein neuer, unverwanzter Fluchtwagen. Nach einigen vergeblichen Versuchen, auf der Kreuz- und Querfahrt durch Gladbeck einen anderen Fluchtwagen zu rauben, stoppen sie an einem Imbiss an der Horster Straße. Die Polizei ist fassungslos. Die ersten Scheine seiner Beute tauscht Rösner gegen Bier, Frikadellen und Brathähnchen ein. Weil die Tabletten zur Neige gehen, lässt sich Rösner in der Gladbecker Barbara-Apotheke 30 Vesparax geben. Beruhigungspillen und Bier. Mit diesem Elixier wollen sich die Bankräuber durch die Nacht putschen. Rösner versucht von einer Telefonzelle aus seine Freundin Marion Löblich anzurufen und erreicht sie bei seinem Schwager. Kurz berichtet er ihr vom Geschehen und legt rasch wieder auf. Vor der Gaststätte Berg am Gladbecker Stadtrand will er sich ein neues Fluchtfahrzeug besorgen. Er weiß, dass ein bestimmter Gast hier oft seinen schweren Mercedes abstellt. Doch der Wagen ist nicht da. Ein BMW der 7er-Klasse fällt ihm auf. Mit der Pistole in der Hand betritt er das Lokal.
Der Nikolaus ist da. Wem gehört der dicke BMW vor der Tür?
Niemand antwortet. Rösner schießt in das Flaschenregal hinter dem Tresen und verlässt die Kneipe. Die Kugel rauscht nur knapp über den Kopf des zufällig anwesenden Waffenhändlers Gerhard M. hinweg. Der gelernte Schweißer hatte vor wenigen Wochen an einen Kumpel von Rösner die beiden Tatwaffen verkauft, mit der Bitte, diese nur in zuverlässige Hände zu geben. Das wäre ja ein starkes Stück gewesen, wenn ich mit meiner eigenen Waffe erschossen worden wäre, gibt M. später zu Protokoll. Draußen hört Degowski den abgefeuerten Schuss. Sofort lässt er die Geisel Blecker die Seitenscheibe herunterkurbeln und feuert mit seinem Revolver durch die Fensterscheibe in die Gaststätte. Verletzt wird zwar niemand, aber spätestens jetzt erkennt Rösner, dass Degowski bei jeder noch so kleinen vermeintlichen Gefahr unvermittelt und ohne Rücksicht auf Verluste schießt. Unverrichteter Dinge geht es auf der B224 Richtung Essen weiter. Vor einer Spielhalle parkt ein 3er BMW. Rösner reißt das Lenkrad scharf nach links und stellt den Audi quer vor den auserkorenen neuen Fluchtwagen. Er steigt aus, hält den beiden Insassen die Pistole vors Gesicht und erpresst so den Autoschlüssel. Der BMW erweist sich jedoch als Reinfall. Er ist alt, der Motor behäbig und auch ein Radio fehlt, um die neuesten Nachrichten verfolgen zu können. Und so kehren die Gangster, nachdem Gepäck und Geiseln verstaut sind, zur Esso-Tankstelle an der Horster Straße zurück. Rösner hofft, dort einen Wagen zu finden, der gerade betankt wird. Er sieht einen Ford Capri und geht mit der Pistole in der Hand auf den Fahrer zu. Als der ihm erklärt, er brauche den Wagen am nächsten Morgen unbedingt, lässt Rösner von ihm ab. Doch nur einen Augenblick später passiert etwas Unfassbares. Eine weitere, folgenschwere Polizeipanne, über die später die ganze Nation fassungslos den Kopf schüttelt. Weil die Einsatzleitung falsche Funkkanäle benutzt, fährt der ahnungslose Polizeiobermeister Hans-Peter D. mit seinem Dienstwagen auf dem Rückweg vom Bankraubeinsatz in die offenen Arme der Geiselgangster. Er will volltanken, um zurück in seine Heimatstadt Bielefeld zu fahren, als ihn Rösner als Polizisten erkennt. Mit vorgehaltener Waffe nimmt er dem Beamten die Dienstwaffe P6 und das Reservemagazin ab.
»Leg ab, ich hab einen Ballermann«, ruft Rösner.
Vom Rücksitz aus schnappt er sich das Funkgerät des Beamten. Ein anderer Fahrer muss Rösner seinen Gürtel geben, mit dem sich der Gangster die erbeutete Waffe um den Körper schnallt. Für die Polizei wird das entwendete Funkgerät zum Desaster. Von nun an ist es den Beamten nicht mehr möglich, über das gewohnte 2-Meter-Band miteinander zu sprechen, ohne dass die Gangster mithören können. Die Kommunikationsstrategie zwischen den unterschiedlichen Einsatzkommandos und der Leitzentrale in Gladbeck stürzt ins Chaos. Unbemerkt von Rösner steuert in der Zwischenzeit ein Polizeibeamter in Zivil einen präparierten Mercedes 230 auf das Tankstellengelände und Rösner beißt an. Er packt Vorräte und Waffen in den als Köder ausgelegten Wagen. Doch dann stutzt er. In aller Hektik hat die Polizei vergessen, den Wagen mit Gebrauchsspuren zu versehen. Das Auto ist völlig leer. Im Handschuhfach finden sich keinerlei persönliche Gegenstände. Und so schöpft Rösner sofort wieder Verdacht. Auch dieser Fluchtwagen könne von der Polizei stammen. Vergeblich sucht er nach eingebauten Impulsgebern und Mikrofonen. Er entschließt sich dennoch, den Wagen wenigstens vorübergehend zu behalten. Wieder agiert Rösner so, wie es in keinem Polizeilehrbuch und in keiner Dienstanweisung für Geiselnahmen steht. Statt schleunigst die Stadt zu verlassen, steuert er mit dem Fluchtwagen die Wohnung seiner Schwester Renate an. Er weiß, dass sich seine Freundin Marion Löblich inzwischen dort aufhält. Die Fahnder tappen völlig im Dunkeln, als Rösner seine Freundin Löblich unbemerkt gegen 1 Uhr nachts mit ins Fluchtauto nimmt. Seine Freundin folgt ihrem Geliebten ohne Widerworte, obwohl sie aus dem Fernsehen weiß, dass Rösner seit Stunden dabei ist, sein ganz großes Ding zu drehen. Auch Löblich hat sich den ganzen Tag mit Pillen und Bier vollgedröhnt. Sie ist enttäuscht von Renate, weil Rösners Schwester ihr keinen Unterschlupf mehr gewähren will und sie ermutigt, mit ins Auto zu steigen. Betäubt und frustriert gibt Löblich nach. Es ist der Moment, der ihr später eine Anklage wegen gemeinschaftlichen Mordes und ihrer Tochter Nicole ein Leben ohne Mutter einbringen wird. Immer noch ist Degowski maskiert. Als ihm Löblich sagt, auch er sei inzwischen von der Polizei identifiziert, legt er die Gesichtsmaske ab. Der Wagen fährt los in die Nacht Richtung Nordwesten, ohne festes Ziel. Zunehmend zeigt sich, dass Rösner, der Kopf der Gangsterbande, keinen Plan hat. Mal überlegt er, Marion bei einer früheren Schwägerin in Münster aussteigen zu lassen, doch als er beim Fahren immer unsicherer wird, übernimmt seine Geliebte das Steuer. Dann kommt er auf die Idee, sich ins Ausland abzusetzen. Doch dazu müsste er wenigstens eine Fremdsprache beherrschen. Doch Rösners Horizont beschränkt sich auf Gladbecker Spielcasinos, Kneipen und den Knast. Nicht einmal im Ruhrpott kennt er sich richtig aus. Er verwirft die Idee. Trotz der Planlosigkeit der Gangster halten die Fahnder beharrlich an ihrer Theorie fest, dass die Geiseln irgendwann freigelassen werden. Immer wieder bittet Geisel alles, die Polizei nicht einzugreifen und abzuwarten. Doch die Beamten halten an ihrer Strategie fest, das Fluchtauto an der langen Leine zu verfolgen. Um 1.20 Uhr ergeht der Befehl an das mobile Einsatzkommando, Rösner und Degowski abgesetzt zu folgen. Bis heute ist unklar, ob es in dieser Nacht der Polizei wirklich gelingt, den Geiselnehmern auf der Spur zu bleiben, ohne dass das Trio von der Beschattung etwas mitbekommt. NRW-Innenminister Schnorr wird später aussagen, es habe nie Sichtkontakt gegeben. Tatsächlich fühlen sich die Gangster zumindest eine Stunde lang sicher. Degowski führt um 2 Uhr nachts aus Osnabrück ein längeres Telefongespräch. Doch dann wachsen die Zweifel wieder. Mit jedem Auto, das sich nähert, werden Rösner und Degowski aggressiver und gereizter. Rösner hat das Gefühl, unauffällig verfolgt zu werden. Schlafmangel und Stress setzen den Tätern zu. Die Verfolgungsangst der Gangster lässt bei den Geiseln zunehmend die Zuversicht schwinden, rasch auf freien Fuß zu kommen. Ohne Ziel irren die Gangster über die Autobahn. Wir fuhren planlos in der Gegend rum, sagt Löblich später. Rösner zwingt die Geisel alles, bei seiner schwangeren Frau anzurufen. Sie soll die Polizei beknien, dass endlich die Verfolgung abgebrochen wird. Mit ihrer Irrfahrt versetzen Rösner und Degowski die Polizei in ganz Deutschland in Alarmbereitschaft. Das Düsseldorfer Innenministerium verschickt rund um die Uhr Fernschreiben an Interpol, das Bundeskriminalamt, die Landeskriminalämter, alle größeren Polizeidienststellen und Sondereinsatzkommandos. Zwischen Düsseldorf, Osnabrück, Bielefeld und Mainz werden Verfolgungs- und Zugriffsspezialisten in Marsch gesetzt. Doch egal, wo die Beamten Rösner und Degowski auch erwarten, gerade dort tauchen die beiden auf ihrer planlosen Odyssee nicht auf. Postierte Nahkämpfer an Tankstellen in Hannover und Bielefeld warten vergebens. Auch die Raststätte Garbsen, von SEK-Männern umstellt, steuern die Gangster nicht an. Stattdessen betreten sie 90 Kilometer davor, gegen 3.30 Uhr, die völlig unbewachte Raststätte Grönegau, um eine längere Pause einzulegen und zu frühstücken. Rösner wählt einen Tisch aus, von dem aus er sowohl das Fluchtauto als auch den Eingang einsehen kann. Beide Gangster halten die Waffen versteckt, aber schussbereit. Sie bestellen Kaffee und Brötchen und sind ganz versessen darauf, in der frisch gedruckten Bild-Zeitung erste Berichte über ihre Geiselnahme zu lesen. Berauscht von sich und der eigenen Tat bemerken sie trotz aller Vorsicht und Skepsis nicht, wie sich ein Pärchen nur wenige Minuten nach ihnen an einen Tisch auf der anderen Seite des Windfangs setzt. Bei dem Mann und der Frau handelt es sich um ein ziviles Spitzelpärchen der Polizei, das die Lage aufklären und Informationen für einen möglichen Zugriff liefern soll. Um 4.01 Uhr ergibt sich die günstige Gelegenheit, die Geiselnahme mit einem Schlag zu beenden. 6 volle Minuten suchen Rösner und Löblich die Toilette auf und lassen Degowski und die Geiseln allein am Tisch zurück. Doch die Einsatzkräfte der Polizei stehen zu diesem Zeitpunkt rund 2 Kilometer entfernt auf dem Standstreifen der Autobahn. Wertvolle Zeit verstreicht. Die Einsatzleitung liegt zu diesem Zeitpunkt immer noch im rund 150 Kilometer entfernten Gladbeck. Nachdem das MEK fälschlicherweise meldet, Geiseln und Gangster seien ständig auf Tuchfühlung, wird ein möglicher Zugriff verworfen. Immer wieder lässt sich die Einsatzleitung die Sitzordnung von Tätern und Geiseln schildern. In einem polizeiinternen Vermerk, VS vertraulich, amtlich geheim, heißt es später, im Einzelfall war der Leiter der Zugriffskräfte nicht entscheidungsfreudig genug. Keine 4 Stunden später, um kurz vor 8 Uhr, legen Rösner und Degowski eine weitere Pause ein. Diesmal parkt der Wagen vor dem Café Dickhut, einer Konditorei in der Innenstadt von Hagen. Zwar ist die Befehlsgewalt für einen möglichen Zugriff inzwischen auf den Einsatzleiter Verfolgung übergegangen, doch 2 Stunden vorher, die Täter befinden sich noch in Dortmund, reißt der Kontakt zum Fluchtauto vollständig ab. Erst viel später postieren sich Einsatzkräfte der Polizei in sicherem Abstand zum Café. Auch diesmal deutlich zu spät, obwohl Täter und Geiseln mehr als 1,5 Stunden in aller Ruhe frühstücken. Die Idee, dass es sich bei der so früh am Morgen aufgekreuzten Gruppe um die Geiselgangstertruppe aus Gladbeck handeln könnte, kommt Kaffeebesitzer Werner Dickhut nicht, obwohl er von der Geiselnahme gehört hat. Er wundert sich nur, wieso sich eine so gepflegte junge Dame mit solchen komischen Typen abgibt. Ihre Waffen halten Rösner und Degowski auch diesmal versteckt. Sie bestellen Frühstück für alle. Als die Geisel alles nicht essen will, schlägt ihm Rösner die Speisekarte ins Gesicht und herrscht ihn an: Du frisst auch was! Dickhut ist sprachlos. Er habe nur gedacht, was sind das denn für Gestalten? Obwohl 3 Dutzend Nahkampfexperten eine Straßenkreuzung weiter in Stellung gegangen sind, entscheidet sich der Einsatzleiter auch diesmal gegen einen Zugriff, aus Sorge um das Leben der Geiseln. Das Café wird nicht einmal richtig observiert. Dickhut kann das bis heute nicht nachvollziehen. Die Stimmung der Gangster sei sorglos und gelöst gewesen. Der Konditormeister zeigt sich überzeugt, es wäre für die Polizei ein leichtes gewesen, unbemerkt durch den Hintereingang über die Küche ins Café zu gelangen. Experten sind der Ansicht, in Hagen sei eine außerordentlich günstige Gelegenheit, die Geiselnahme ohne Lebensgefahr für Geiseln oder Dritte zu beenden, vertan worden. Doch noch immer hält die Polizei an ihrer passiven Taktik fest. Noch immer glauben die Beamten, Rösner und Degowski würden ihre Geiseln bald freilassen. Als die Gruppe das Café Dickhut verlässt und wieder ins Fluchtauto steigt, können die Lauscher der Polizei deutlich die neue Losung über die eingebauten Mikrofone mithören. Nichts wie ab in Richtung Bremen! Marion Löblich stammt aus der Hansestadt. Dort kennt wenigstens sie sich aus.